Ja, guten Morgen. Nicht alle habe ich persönlich begrüßt. Ich darf wieder mit euch Markus-Evangelium lesen. Ich freue mich da immer drauf. Mich stört es manchmal, dass das irgendwie so lang dauert. Mal geguckt, das ist Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Dabei sind das nur 16 Kapitel. Gibt eben doch auch immer viele Sonderanlässe. Aber heute geht's weiter. Und zwar in Markus 11. Und dort geht's um einen Text, um ein Ereignis, das auch jedem, der nicht regelmäßig in der Bibel liest, aber halbwegs einen christlichen Hintergrund hat, bekannt sein sollte, nämlich die Ereignisse von Palmsonntag. Und ja, bevor ich viel einführend sage, möchte ich das jetzt einfach mal vorlesen. Markus 11 und da die Verse 1 bis 11. Markus 11, die Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Ja, diese Geschichte dürfen wir heute näher betrachten. Wie schon gesagt, bei uns und ja allgemein in der kirchlich-christlichen Tradition wird es der Palmsonntag genannt. Warum? Weil eben unter anderem der Weg des Herrn Jesus mit Palmzweigen ihm quasi ein roter Teppich bereitet wurde. Dort in Israel wachsen natürlich Palmen. Bei uns gibt es keine Palmen und irgendwie ist man dann darauf gekommen, die sogenannten Palmkätzchen zu nehmen, die ganz anders aussehen, aber auch irgendwie nett sind. Ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, wie mein Opa mir als Kind da immer dann so einen langen Stab gemacht hat, der schön verziert war mit Palmkätzchen und so weiter dran. Also, und so gibt es in den meisten christlichen Kirchen da viele Traditionen, die sich da einfach, mit denen man versucht, dieses Spektakel, diesen ja fast schon Prozessionszug von damals jährlich nachzuahmen. Ja. Aber viel wichtiger als es nachzuahmen ist natürlich, es zu verstehen. Ja? Und es dann nicht nur einmal im Jahr umzusetzen, sondern das ganze Jahr. Dieses Ereignis ist ja ein sehr zentrales. Es ist der Auftakt in die letzte Woche des Herrn Jesus auf der Erde. Ja, wird ja auch dann wird Karwoche genannt. Und wie wichtig diese Woche ist, wird auch daran deutlich. Wir sind jetzt in Kapitel 11. Das heißt, wir haben 10 Kapitel für 3 Jahre verwendet bisher. Und jetzt kommen nochmal 6 für 8 Tage. Und das zeigt schon, es ist einfach, ja, wie gewichtig es ist, was kommt. Und wir wissen natürlich, das wird nachher darin gipfeln, dass der Herr Jesus am Kreuz für unsere Sünden sein Leben lassen und von den Toten wieder auferstehen wird. Und dieses Ereignis ist eben der, ja, der Auftakt dazu. Ja. Und ja, was hier passiert, es ist wirklich, es ist auch da doch interessant, dass es so untypisch ist. Denn bisher sind wir es ja gewohnt, dass Jesus immer versucht, öffentlichen Trubel zu dämpfen. Nicht wahr? Immer wieder den Leuten sagen, sag niemandem, dass ich dich geheilt habe. Ja? Und wenn der, die Euphorie zu, immer größer wird, dann zieht er sich zurück. Interessanterweise ist es wahrscheinlich nur ein Jahr her, dass Jesus mit mit ein paar Broten und Fischen 5000 Mann plus Anhang gespeist hat, auch kurz vor dem Passa, auch Passa-Festpilger, die ihn dann zum König machen wollten, und sobald das losging, hat er sich zurückgezogen. Und nun ein Jahr später das genaue Gegenteil. Nun provoziert er ein richtiges Spektakel. Er fordert es richtig heraus und die Menge steigt darauf ein. Und so entsteht auf einmal ein riesiger Tumult hier in und um Jerusalem. Und ja, man fragt sich natürlich, warum macht er das jetzt? Warum ändert er jetzt alles, was er bisher immer getan hat? Und der Grund ist, dass wir uns eben zum großen Finale hinbewegen. Jetzt in Jerusalem sucht er die große Konfrontation mit dem Volk, mit den Führern, öffentlich, direkt, die natürlich letztlich in seiner Ablehnung gipfeln wird. Aber eben dieser Einzug, wo er sich ganz öffentlich als König und als Messias feiern wird, feiern lässt, erstmal setzt er damit ein Statement. Ja? Damit kommt er hier nach Jerusalem mit dem Anspruch, ich bin der König. Und gleichzeitig stellt er damit auch eine Frage an die Menschen in Jerusalem, nämlich, wollt ihr mich nun als König oder nicht? Ja. Das ist die Frage, worum sich die nächsten Tage drehen werden. Und ja, es wird dann auseinandersetzt. Eigentlich ist der Groschen natürlich schon gefallen in den Herzen der Führer, aber nun soll das ganz öffentlich, ja, zu Ende ausgetragen werden. Er wird noch öffentlich mehrfach belegen, dass er wirklich, dass er der ist, der auf dem Fundament des Wortes steht und nicht sie. Wird seinen Anspruch, seinen gerechten Anspruch aufrichten und ja, letztlich dann durch sündige Menschen abgelehnt und verurteilt werden. Ja, aber das ist die, wie gesagt, der Anspruch und die Frage, die hinter diesem Einzug steht. Wollt ihr mich nun als König oder nicht? Und diese Frage dringt natürlich bis heute vom Herrn in diese Welt. Willst du ihn als dein König oder nicht? Ja. Aber nicht nur das hier dieser Anspruch und diese Frage zum Ausdruck kommt. Nein, in diesem Abschnitt dürfen wir auch einiges darüber lernen, was für ein König der Herr ist. Und das ist so der Gedankengang, an dem ich mich so ein bisschen entlanghangeln möchte. Ich habe mir jetzt das jetzt einfach mal an 5 Punkten festgemacht, wo ich sagen würde, 5 Dinge, die den Herrn als König beschreiben und sein Königtum beschreiben, die wir in diesem Text finden. Und zwar habe ich mir die genannt, ein allwissender König, ein beglaubigter König, ein demütiger König, ein missverstandener König und ein verworfener König. Nur mal so als Leitfaden. Genau. Ja, wenn wir jetzt direkt in den Text reinschauen, wird schnell deutlich, dass bevor der eigentliche Einzug nach Jerusalem stattfindet, erstmal die Vorbereitung sehr ausführlich geschildert wird. In den Versen 1 bis 7, sogar über die Hälfte. Und das Erste, was mir hier ins Auge sticht, ist die sonderbare Art, wie der Herr Jesus zu diesem Esel kommt. Und das nur mal so am Rande, wenn hier Füllen heißt, das ist ein Esel. Ja, das ist, Füllen ist ein anderes Wort für Fohlen. Ich habe versucht herauszufinden, warum in so vielen Bibeln immer Füllen steht, weil mir ist dieses Wort eigentlich gar nicht geläufig. Aber das heißt einfach Fohlen, ja, ein junger Esel. Das ist halt ein Fachwort dafür. Ein Esel füllen, ein junger Esel. Ja, und interessant ist ja, wie er zu diesem Esel kommt. Und zwar, erstmal von der Ortsbeschreibung her, sie nähern sich Jerusalem Er kommt nach Betphage und Bethanien. Bethanien liegt etwa 3,5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Wo Betphage lag, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich war es ein sehr kleiner Ort, aus dem womöglich der Esel herkam, weshalb es vielleicht erwähnt wird. In Bethanien, dort machte Jesus, das wissen wir aus Johannes, auch noch einen Zwischenstopp. Da war er noch eine Weile, mindestens einen Tag. Und von dort aus ging es dann weiter, aber vorher besorgte sich eben noch diesen Esel. Er schickt zwei Jünger, welche wissen wir nicht, in ein Dorf, womöglich Betphage, und sagt, wenn ihr dort reinkommt, dann werdet ihr dort eben ein Füllen, einen jungen Esel, angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und führt es her. Ja. Also nehmt es einfach mit. Ja. Nicht hingehen und klopfen und sagen, Entschuldigung, wir sind die Jünger von Jesus, er bräuchte gerade einen Esel, könnten wir den bitte ausleihen? Nein, sie sollen hingehen und den einfach losbinden. Und er sagt ihnen aber dann genau, was passieren wird, passt auf, dann werden die Leute euch ansprechen und fragen, hey, was macht ihr da? Was ja nur verständlich ist, wenn fremde Leute kommen und einfach sich den Esel mitnehmen. Und sie sollen dann einfach nur antworten, der Herr braucht es. Und dann, je nach Übersetzung, entweder so wird er es sogleich hierher senden, im Sinne von, wenn ihr das sagt, wird der Besitzer es euch mitgeben. Oder, nach unter anderem Elberfelder, der Herr braucht es und wird es sogleich zurücksenden. Ja, also dann, ja, ich kann es nicht ganz beurteilen, letzteres ja, scheint auch plausibel. Also der Herr wird diesen Esel nur ausleihen und danach wieder zurücksenden, was er mit Sicherheit auch gemacht hat, denn wir lesen ja nie wieder von diesem Esel. Und ja, dann lesen wir, wie sie das eben einfach tun. Sie gehen hin, finden den Esel. Die Leute sprechen sie an, sie sagen, was Jesus gesagt hat und der Esel wird mitgegeben. Ja, warum nun diese mysteriöse Vorgehensweise? Und ich denke, es hat zwei Gründe. Erstens, das legt nochmal Gewicht auf dieses Ereignis. Ja? Dieser ganze Unterbau, wie er zu diesem Esel kommt und dass er auf diesem Esel reitet, das zeigt nochmal, wie gewichtig dieses Vorgehen ist. Es ist kein Zufall, was passiert an diesem Tag. Dieser Esel steht genau jetzt, genau für diesen Zweck bereit und er wird auch mitgegeben werden und nichts wird daran hindern, denn genau so ist es von Gott bestimmt. Und das erinnert mich auch an die Stelle, die in der Lukas-Parallele dann genannt wird. Ja, dort sagen die Schriftgelehrten zu Jesus, als er dann so gefeiert wird, weise deine Jünger zurecht, dass sie still sein sollen. Und er sagt, wenn diese schweigen würden, dann würden die Steine schreien. Denn genau so ist es für genau heute von Gott verordnet und nichts kann dieses Ereignis aufhalten. Also erstmal zur Betonung, aber zum anderen ist es, denke ich, auch schon ein Zeugnis davon, was das heißt, diesem Jesus als König nachzufolgen, oder? Für die Jünger. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, aber wenn ich jetzt einer von diesen Jüngern gewesen wäre, mir wäre das schon ein bisschen mulmig im Bauch gewesen. Ich soll jetzt einfach hingehen und den Esel am helllichten Tag mitnehmen und ja. Was, wenn wir Ärger bekommen? Aber Jesus macht klar, ich weiß genau, was passieren wird. Ich weiß, wo dieser Esel ist. Ich weiß, wer darauf reagieren wird und wie er reagieren wird. Und ich weiß auch, dass dieser Besitzer ihn euch mitgeben wird. Und deshalb habe ich mir den ersten Punkt überschrieben. Jesus ist ein allwissender König. Der Herr weiß, was an anderen Orten geschieht, sehen wir hier. Er weiß, was in der Zukunft passiert. Und er weiß, was in den Herzen aller einzelner Menschen vor sich geht. Und er wusste, dass der Besitzer dieses Esels in diesem Dorf mit ziemlicher Sicherheit ein Mann war, der an Jesus glaubte und jederzeit bereit war, ihm seinen Esel zur Verfügung zu stellen. Wird nicht ganz klar deutlich gesagt, aber ich denke, die Geschichte spricht sehr dafür. Und ich möchte auch betonen, Jesus weiß das nicht nur, weil Gott es ihm geoffenbart hat, sondern weil er es aus sich selbst weiß, weil er als Gottes Sohn Gott selbst ist. Wir finden viele Beispiele in den Evangelien, wo dieses übernatürliche Wissen des Herrn offenbar wird. Aber die deutlichste Stelle, die mir eingefallen ist, steht in Offenbarung 5, Vers 6. was heute Morgen ja schon vorgelesen wurde. Dort steht: Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Also viel Symbol hier, aber das Lamm wie geschlachtet ist eben der Herr Jesus. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und wer sich nun mit dieser Symbolik, die dahinter steckt, beschäftigen wird, der wird merken, ja, ich meine erstmal auch ein seltsames Bild, ein Lamm mit sieben Augen. Aber das soll eben bedeuten, dieses Lamm sieht und weiß alles. Ja, das ist eine Symbolik für die Allwissenheit Gottes, die hier direkt dem Herrn Jesus zugeschrieben wird. Herr Jesus ist Gott und damit allwissend, ein allwissender König. Und die Lektion für die Jünger damals und für uns heute ist recht simpel. Wir können und sollen wie die Jünger hier dem Herrn vertrauen und dieser Vertrauen soll durch Gehorsam sichtbar werden. Und zwar dieses Vertrauen soll sein, auch wenn ich nicht alles weiß, ich vertraue darauf, dass der Herr das alles so nicht nur vorausgesehen, sondern auch vorausgeplant hat, dass es gut wird. Ja. Denn ja, auch heute in der Nachfolge, klar, ich bekomme nicht auf einmal eine Eingebung, schnapp dir einen Esel, aber es kann doch zu Situationen kommen, wo man sich vom Herrn dazu genötigt sieht, etwas Bestimmtes zu tun und sich dann auch vielleicht fürchtet, oh, wie wird das? Wie werden die Leute reagieren? Und was, wenn das komisch wird? Und was, wenn das am Ende unangenehm endet, ne? Also in was für solche Situationen könnten das sein, wenn ich mich zum Beispiel genötigt sehe, einer Person von Jesus zu erzählen? Ja, vielleicht, weil ich neu zum Glauben gekommen bin und nun mein Umfeld darüber informieren muss. Oder eine Situation aus meinem Leben, die mir eingefallen ist. Ich habe leider in meiner Kindheit, Jugend recht viel gestohlen. Und als ich dann gläubig war, ein paar Jahre, ist mir irgendwann bewusst geworden, da musst du jetzt eigentlich um Vergebung bitten. Und das war dann natürlich auch so, oh, aber wie werden die Leute reagieren und was, wenn die mich anzeigen und oh nein, ja, wie wird das? Hat mich daran erinnert, aber auch hier etwas, wo ich wusste, okay, der Herr will, dass ich das tue, ich weiß nicht, wie die Leute reagieren werden, aber er weiß, wie die Leute reagieren werden. Und wenn er durch sein Wort mir zeigt, dass das richtig ist, dann tue ich das, im Wissen, dass er weiß, was passiert. Und dass er die Dinge lenkt. Er ist ein allwissender König, ich kann ihm vertrauen und im Vertrauen ihm gehorchen und folgen. Das ist die erste Lektion, die ich aus dieser Stelle herauslesen möchte. Aber, ja, das waren Gedanken zu den Umständen, wie er zu dem Esel kommt. Nun möchte ich auf den Esel zu sprechen kommen. Ja. Warum ist der eigentlich so wichtig? Warum wird da hier so viel Gewicht darauf gelegt? Und der erste, vordergründigste Punkt ist, dass es eine Prophezeiung im Alten Testament gibt, wo genau diese Aktion hier vorhergesagt wurde. Zacharja 9, Vers 9, das lese ich einmal vor. Zacharja, also der zweitletzte der kleinen Propheten, Zacharja, Kapitel 9, Vers 9, dort steht: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das ist auch sehr genau beschrieben, nicht nur irgendein Esel, ein junger Esel, ein Füllen. Die Aktion war also vorhergesagt und deshalb habe ich mir das zweite genannt, ein beglaubigter König. Warum? Weil er durch das Alte Testament und darin stehende Prophezeiungen beglaubigt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber den Esel hat er sich ja selber geholt. Ne? Die hat er ja selber umgesetzt, diese Prophezeiung. Es kann ja jeder sich einen Esel schnappen und nach Jerusalem reiten. Gewissermaßen, aber sich einen Esel schnappen und nach Jerusalem zu reiten und dabei als König verehrt zu werden, denn das suggeriert auch die Zacharja-Stelle, siehe, dein König kommt, das wird schon wieder schwieriger, selbst zu bewerkstelligen. Und dann, und da gehe ich jetzt nicht tief drauf ein, aber es gibt noch eine andere Prophezeiung in Daniel 9, Und Daniel 9, Vers 25, das ist die Stelle mit den Jahrwochen, für den, der sich damit auskennt. Und wer diese Stelle ernst nimmt und wirklich anfängt zu rechnen, der kommt vom Erlass, Jerusalem wieder zu bauen, auf genau diesen Tag. Sogar der Tag war vorhergesagt. Der Tag des Einzuges in Jerusalem. Spätestens jetzt wird es ziemlich schwierig, das selbst in die Wege zu leiten. Und so sehen wir, dass auch dieses Ereignis eines von vielen ist, das, ja, worin Jesus übernatürlich durch Prophezeiungen, durch das Alte Testament bestätigt wird. Und nicht nur das, es reiht sich natürlich nur ein in eine lange Bank von Prophezeiungen. Ja. Denken wir an seine Abstammung, die Jungfrauengeburt, seinen Geburtsort und die Umstände seines Todes. Seine Wunder, die ja an und für sich schon eine besondere Beglaubigung sind, aber auch vorhergesagt waren. Und einfach so haben wir hier in Markus 11 eine weitere dieser Beglaubigungen, die uns zeigen, wir folgen nicht irgendeinem Mann, der vor 2000 Jahren kluge Sachen gesagt hat. Wir folgen dem durch die Bibel bestätigten einen König, den Gott eingesetzt hat, der Herr über die ganze Welt ist. Und das aus gutem Grund. Wir haben guten Grund, an Jesus als unseren König zu glauben. Also, ein allwissender König, ein beglaubigter König und nun, das dritte habe ich genannt, ein demütiger König. Ich hatte schon Sacharja 9,9 vorgelesen und dort wird ja nicht nur der Esel vorhergesagt, sondern der Herr Jesus wird uns auch beschrieben mit einigen Eigenschaften. Ja, es wird gesagt, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Matthäus zitiert diese Stelle im Parallelenbericht, aber er zitiert sie in verkürzter Fassung und erwähnt nur die eine Beschreibung demütig. Und schon das zeigt, das ist der Punkt, der hier im Zentrum steht. Und das ist auch der Punkt, der direkt mit diesem Esel verknüpft ist. Das ist die Symbolik, die hier zum Ausdruck kommen soll. Herr Jesus kommt als demütiger König. Er kommt nicht auf einem starken Pferd, mit einer starken Armee, mit glitzernder Rüstung und viel Klimbim. Nein, er kommt auf einem Esel, der auch noch nur ausgeliehen ist. Er kommt demütig. Und das bedeutet nicht, dass es grundsätzlich für einen König unwürdig gewesen wäre, auf einem Esel zu reiten. Klar, aus der Sicht der Römer war das bestimmt alles äußerst wenig eindrucksvoll. Aber wenn wir ins Alte Testament schauen, da, ja, also das direkteste Beispiel ist, als Salomo zum König gemacht wurde, wurde er auch auf das Maultier des Königs gesetzt, als Zeichen, er ist der neue König. Das ist jetzt nicht in sich ein unwürdiges Tier, aber also es transportiert sehr wohl diese Botschaft, ich bin der König. Ja, es hat etwas Königliches an sich. Nicht immer auf einem Esel zu reiten, aber es ist das Ganze drumherum. Es ist nicht unwürdig für einen König auf einem Esel zu reiten, aber wie gesagt, erstens das Drumherum zeugt von seiner Niedrigkeit und zweitens, durch dieses Vorgehen setzt er ein deutliches Statement, dass er eben nicht der König ist, den sie wollen. Denn sie wollten den König auf dem Schlachtross. Ja? Auf einem Pferd ritt ein König in den Krieg und auf dem Esel im Frieden. Und er sagt, ich komme im Frieden. Ich komme nicht hierher, um eine Revolution zu starten, um Krieg zu führen. Ich bin der König, aber nicht der, den ihr wollt. Ich bin ein Friedenskönig. Ich habe nicht vor, einen Aufstand anzuzetteln. Ich bin ein demütiger König. Ja, was heißt Demut, fragt man sich an dieser Stelle wahrscheinlich. Ich finde immer, es ist am einfachsten, es zu betrachten, wenn ich erstmal das Gegenteil mir anschaue, Hochmut. Hochmütig ist jemand, der besonders viel von sich hält. Und auch besonders überzeugt ist, dass er besondere Ehre wert ist und besonders viel kann. Und deshalb will er auch viel erreichen, um viel Ehre einzusammeln. Und er behandelt andere geringschätzig, weil er sich ja für besser hält. Ja, und ein demütiger Mensch ist eben davon gekennzeichnet, dass er sich selbst und seine Ehre nicht so wichtig nimmt. Er ist nicht davon getrieben, selbst von anderen anerkannt und geehrt zu sein. Und somit ist Demut natürlich eine Tugend, die uns überhaupt erst befähigt, den Nächsten zu lieben. Und erst wenn ich meine Ehre hinten anstellen kann, kann ich dem anderen wirklich in Liebe begegnen. Und ich fand es interessant, im Hebräischen, das Wort für demütig ist das gleiche Wort wie für elend. Ja? Also mit dem gleichen Wort, mit dem ich sagen würde, mit dem ich vielleicht jemanden, ja zum Beispiel, wenn wir uns vor, durch einen Slum in Indien laufe und denke, oh, was für elende Menschen hier, im Sinne von, oh, denen geht's aber schlecht. Durch das gleiche Wort würde ich dann beschreiben, wenn ich einen demütigen Bruder treffe und sagen würde, oh, was für ein elender Mensch. Nein, was für ein demütiger Mensch. Und ich denke, die Verbindung kommt daher, dass eben ein Demütiger fähig ist, sich zu verhalten wie ein Elender. Ja, also unter einem Elenden stellt man sich jemanden vor, der weiß, dass er nichts darstellt und deshalb auch nicht darum ringt, ja, von anderen geehrt und anerkannt zu werden. Und ein Demütiger, der sagt nicht unbedingt, oh, ich stelle nichts dar, ich bin so schlecht, aber er kann sich genauso demütigen. Ja, er kann sich genauso niedrig geben und den Niedrigen eben auch begegnen. Und so kam eben Jesus als ein demütiger König, der nicht kam, um zu kämpfen, sondern um sich herabzulassen zu den Niedrigen. Und wie schon gesagt, damit sagt ihr schon, ich bin nicht der, den ihr wollt. Ja, das wollten sie nicht. Sie wollten den auf dem Pferd. Sie wollten den, der kommt, der stark ist, der sie von den Römern befreit. Einen, der ihnen aus der Unterdrückung heraushilft und dadurch eben auch heraus aus Armut hin zu Wohlstand und Ehre. Das war es ja letztlich, was sie wollten, oder? Wohlstand und Ehre. Es soll uns gut gehen. Und einen solchen König, ja, wenn einer sowas realistisch versprechen könnte, dann würde man wahrscheinlich sogar heute noch einen König wieder annehmen. Und wenn ich euch einen solchen Jesus verkündigen würde, komm zu Jesus und du wirst Wohlstand und Ehre bekommen, dann bräuchten wir wahrscheinlich größere Räume. Zumindest haben die meisten Leute, die so einen Jesus predigen, größere Räume. Aber es ist eben nicht der König, den die Leute wollten, aber der, den sie und den wir brauchen. Ein demütiger König. Denn wenn ich nichts mit einem solchen Jesus anfangen kann, dann zeige ich damit, dass ich nicht einsehe, dass es ziemlich viel Demut braucht für den Sohn Gottes, um mit mir umzugehen. Dass er sich dafür ziemlich weit herablassen muss. Und seine eigene Ehre komplett abgeben muss, um sich zu einem wie mir herabzulassen. Die Leute wünschten sich, dass Jesus eher auf die Art kommt, wie er uns in Offenbarung 19 beschrieben wird. Das lese ich einmal vor, Offenbarung 19, Vers 11. Dort kommt er nicht auf einem Esel, dort kommt er auf einem Pferd. Und es wird ja auch vorhergesagt, dieser Tag wird kommen. Da wird er genau so kommen. Offenbarung, Kapitel 19, ab Vers 11, dort steht: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Ja, das wäre die Erwartung gewesen. Auf einem Pferd und er kämpft. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ja. Wer aber sich, also wie gesagt, die Leute wünschen sich sowas. Heute haben wir mehr gelernt, dass Krieg nichts Schönes ist. Na, das würde sich jetzt nicht jeder wünschen, aber Wohlstand und Ehre, das würde weiterhin jeder mitnehmen. Und wenn man unterdrückt ist, dann sieht das schon wieder ganz anders aus mit der Einstellung zum Krieg. Aber wer sich so erkennt, wie die Bibel uns zeigt, dass wir sind, der weiß, wenn Jesus so kommen würde, er müsste gegen mich kämpfen. Wenn das das erste Mal wäre, dass Jesus auf die Erde kommt, dieses Schwert wäre gegen mich gezogen und würde mich verderben. Denn wenn Jesus einfach kommen wäre, um das Böse von der Erde zu tilgen, dann wäre die Erde leer gewesen. Nicht wahr? Jeder Christ weiß das. Sonst wären wir keine Christen. Gehört zum Kern des Evangeliums. Wir sind böse. Wir sind die Feinde. Und deshalb sind wir dankbar und freuen uns. Nein, der Herr Jesus kam demütig. Er kam, um sich zu uns herabzulassen. Und das ist schön. Ja. Jeder, der seine Schuld erkennt, seine Sünde und merkt, oh, wie verwerflich ich eigentlich vor Gott bin, der darf dann sehen, ja, aber er kam ja extra, um sich zu den Verwerflichen herabzulassen. Um mit denen Umgang zu haben. Um die nicht wegzuschicken, sondern um hinzugehen und genau die sich frei zu kaufen und sich zu nehmen. Er demütigte sich zu uns herab. Ja, und nicht nur eben, indem er Umgang mit uns hatte, sondern natürlich noch viel mehr, indem er unsere Schuld bezahlte am Kreuz. Ja. Und ich liegt mir einfach am Herzen zu sagen, ich hoffe, dass das wirklich, wirklich, wirklich jeder hier auch so sagen kann. Ich brauche diesen demütigen König. Ich brauche ihn und ich bin dankbar, dass die Bibel ihn mir anbietet und ich habe ihn von Herzen gern angenommen. Ja, und wer das noch nicht getan hat, den möchte ich einfach einladen an diesem Tag. Ja, diesen König anzunehmen. Denn die Bibel sagt, wer das einsieht, ja, ich bin so ein Sünder, ich kann vor Gott nicht bestehen, dem verspricht sie, ja, aber für dich ist Jesus gestorben. Und wer das im Glauben annimmt, der bekommt Vergebung und eben dem streckt der Herr in Demut die Hand aus. Nehmt ihn als sein Kind an. Ich lese ein Vers dazu, Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hin durchgedrungen. Wer das glaubt, der darf wissen, ich werde niemals in das Angesicht eines zornigen Gottes blicken müssen. Und leider wissen wir aber natürlich auch aus der Offenbarung, wer das einmal wird. Wer in dieses Gesicht schauen wird, wir lesen in Offenbarung 20, vor seinem Angesicht flohen die Himmel und die Erde. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wer aber in diesem Leben eben an diesen Heiland glaubt und diese Erlösung annimmt, der weiß, er darf, wenn er stirbt, in die Hände eines liebenden Herrn gehen. Und auch hier schon mit ihm leben. Und ich hoffe, eben deshalb, dass jeder das sagt, ja, ich brauche einen demütigen König und ich habe ihn in Jesus gefunden. Und darüber hinaus hoffe ich, dass jeder, der das von sich sagt, auch daraus auch lernt. Ja? Auch ich muss mich wieder fragen, dass Demut etwas Gutes ist. Dass Demut eine unfassbar erstrebenswerte Tugend ist. Ich hoffe, wir lernen das von Jesus. Indem wir diese Erfahrung wirklich gemacht haben, Gott musste sich zu mir herablassen. Ich bin nichts wert vor seinen heiligen Augen. Und er sitzt, kommt herab und sieht über all das hinweg, über all diese Unannehmlichkeiten, über all diese Mängel. Wenn wir denken, wie genervt wir schon manchmal voneinander sein können, wie genervt müsste ein heiliger Gott von mir sein. Wie genervt müsste er sein von diesem Gestammel, das ich ihm manchmal als Gebet verkaufe. Wo man dann zwischendrin noch abschweift und nur noch an andere Dinge denkt. Stell dir vor, jemand würde mit dir reden und auf einmal abschweifen. Aber er ist demütig, er lässt sich herab. Und das fordert von uns, so auch miteinander zu sein. Sich nicht mehr wichtig zu nehmen. Die eigene Ehre zu suchen, gekränkt zu sein, wenn sie verletzt ist, sondern sich herabzulassen zu den Niedrigen. Sich zu sehen als ein Elender. Ja, Jesus verhielt sich wie ein Elender, obwohl er es gar nicht ist. Wir sind Elende und verhalten uns, als wären wir was. Ich hoffe, wir lernen das dadurch. Also, ein demütiger König, unsere einzige Hoffnung und unser größtes Vorbild dadurch. Ja, jetzt haben wir die Vorbereitung zum Einzug endlich hinter uns, nähern uns dem eigentlichen Einzug. Aber es geht schneller. Versprochen. Ja. Der Esel ist nun bei Jesus angekommen. Vers 7. Und sie führten das Füllen zu Jesus. Und nun beginnt eine lange Reihe von Ehrungen, die der Herr erfährt. Und das Ganze scheint fast irgendwie dem zu widersprechen, was ich jetzt gesagt habe, oder? Ich habe gesagt, so einen König wollen sie nicht. Und auf einmal schreien sie doch laut seinen Namen. Deshalb habe ich mir diesen Punkt jetzt überschrieben mit ein missverstandener König. Denn was nun alles geschieht, geschieht in den meisten Fällen unter falschen Annahmen. Ja. Aber ich gehe einmal durch, erstmal seine eigenen Jünger, sie bringen diesen Esel, sie legen ihre Kleider darauf, quasi als Sattelersatz. Es geht weiter, dass sie ihre Kleider vor ihm ausbreiten und damit quasi anfangen, einen roten Teppich zu bauen. Der wird fortgeführt, eben wie am Anfang gesagt, durch Palmäste, Palmzweige. Und nun startet die Dynamik. Und die vorausgingen und die nachfolgten riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Ich habe mich hier gefragt, was passiert hier? Wer sind eigentlich diese Leute? Und wie viele waren das? Und warum machen die das? Wenn wir jetzt in Matthäus den Parallelbericht lesen, dort heißt es, war einfach schon ein interessanter Nebenfakt, die meisten aus der Menge, heißt es, nach Schlachter und eine sehr große Menge nach Elberfelder. Also es sind wirklich viele. Es ist nicht nur so ein kleiner Haufen, der hier schreit, es sind viele. Und das wird noch eindrucksvoller dadurch, ich habe in einer Schrift eine Schätzung gelesen, denn wir müssen ja verstehen, ganz Israel war aufgefordert, an diesen Tagen nach Jerusalem zu kommen. Und dem kam man in dieser Zeit auch sehr treu nach. Laut einer Schätzung, es ist nur eine Schätzung, wir wissen es nicht, aber es wird definitiv in etwa, es zeigt uns die Mengenverhältnisse. Laut einer Schätzung hatte Jerusalem damals 30.000 Einwohner, aber wir müssen mit etwa 180.000 Pilgern rechnen, die auf diese 30.000 Einwohner kommen. Also eine riesige Menge an Leute, die hier nach Jerusalem strömen. Und diese Menge fängt nun an, Jesus zu loben. Ja, denn viele von denen kamen natürlich aus Galiläa. Dort lebten ja sehr, sehr viele Juden. Und die hatten eben die Wunder von Jesus erlebt. Wir lesen da auch im Parallelbericht in Lukas 19,37. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Ja, das sind Leute, die haben das jetzt jahrelang mitgekriegt, wie Jesus Wunder über Wunder tut. Und die hatten vielleicht Onkel und Cousins und Tanten, die geheilt wurden, die sie schon tot geglaubt hatten oder die ein jämmerliches Leben fristeten und auf einmal wieder laufen konnten oder was auch immer. Und sie waren begeistert und die waren natürlich sehr überzeugt, dass er der Messias ist. Dazu wird uns noch in Johannes berichtet, dass die Auferweckung des Lazarus hier auch, das war ja wenige Tage vorher in der Nähe von Jerusalem, das hat sehr viel Eindruck gemacht und diese Bewegung nochmal sehr verstärkt. Also es sind viele, sehr viele, die hier anfangen, Jesus laut zu loben. Ja, Und dann noch ein paar Worte zu den Worten, die sie wählen. Ja? Erstmal dieses bekannte Hosianna. Ja? Wenn man nun schaut, was das heißt eigentlich, errette jetzt. Ich hätte mir was anderes erwartet. Aber wahrscheinlich ist es auch so, dass dieser Ausdruck in dieser Zeit eher nicht im wörtlichen Sinn verwendet wurde, sondern als so eine Art Jubelruf, wie wir es jetzt auch verstehen. Also wie so ein Halleluja, so halt Hosianna. Dennoch hat es einen bestimmten Grund, dass sie genau das schrien, denn das ist zitiert, zusammen mit dem folgenden aus Psalm 118, den ich auch aufschlage, Psalm 118, ab Vers 25. Gerade in Vers 25 kommt dann eben das: Ach Herr, hilf! Hosianna, hilf jetzt! Ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohlgelingen. Und dann der andere zitierte Teil: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das haben sie laut geschrien und gesungen. Und das aus gutem Grund, denn vielleicht habt ihr das schon mal gehört, die Psalmen 113 bis 118 werden als das sogenannte Hallel bezeichnet. Das ist eine Gruppe von Psalmen, die die Juden jedes Jahr am Passa und an anderen Festen sangen. Mit anderen Worten, die kannten das sehr gut. Und die wussten auch sehr genau, was sie da sagten, denn sie wussten ganz genau, hier ist vom Messias die Rede. Hier ist: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König, der uns befreien wird, unser Retter. Und nun rufen sie das, weil sie sagen, das ist er. Von dem haben wir all die Jahre gesungen. Das ist er. Und das wird auch durch die weiteren Worte ausgedrückt. Wieder zurück in Markus, wenn es da dann heißt: Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Also auch hier das Reich Davids, Davids Nachfolger, Davids Sohn, der Messias. Eindeutig wird er hier lautstark vor aller Welt als Messias, als König gelobt und besungen. Und wie schon gesagt, Jesus provoziert das Ganze natürlich auch durch diesen Esel. Einerseits durch die Erscheinung und dann eben auch, wahrscheinlich hatten auch viele diese Zacharja-Stelle auch im Sinn. Er provoziert das. Es ist eben diese Fragestellung: Wollt ihr mich als König oder nicht? Es ist auch, das ist auch die Weisheit des Herrn, es wird ihm ein Schutzschild sein in den kommenden Tagen. Ja? Ihr kennt das ja aus den folgenden Kapiteln, das wird sehr oft kommen. Die Hohepriester und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollen ihn am ersten Tag schon tot sehen, aber sie trauen sich nicht, weil da so viele Leute sind, die so begeistert von ihm sind, wo sie damit rechnen müssen, die werden ihn verteidigen, wenn wir den jetzt packen. Das wird nicht funktionieren. Es dient als eine Art Schutzschild, was ihm die Zeit gibt, in den kommenden Tagen nochmal öffentlich, verbal in Jerusalem auch zu zeigen, dass sein Auftreten wirklich auf Grundlage der Schrift geschieht, dass er wirklich die Erfüllung der Heiligen Schrift ist. Aber natürlich ist es kein endgültiges Schutzschild, denn wir wissen, er wird am Ende abgelehnt und zu unserem Heil auf Golgatha sterben. Ja, er wird hier gelobt. Er wird hier gelobt als Messias. Die Menge ist begeistert. Sie bekennen es laut, aber wie schon gesagt, ich habe es mir überschrieben mit ein missverstandener König. Der Schein trügt. Und das wird am deutlichsten in der Parallele in Lukas. Lukas 19. In Lukas Kapitel 19 wird der Einzug nach Jerusalem beschrieben. Den Versen 28 bis 40. In ähnlicher majestätischer Weise, aber was nun folgt, zeigt eben, dass es hier nicht mit rechten Dingen zu sich geht. Ich lese ab Vers 41, direkt nach dem Einzug in Jerusalem. Wie reagiert Jesus auf all das? Lukas 19, ab Vers 41, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Sie haben es nicht erkannt. Der Schein trügt. Denn die Leute feiern ihn als den Messias, den sie erhoffen, aber nicht als den, der er ist und der er sein möchte. Ja, und auch darin, da steckt eine starke Lektion, eben, dass nicht überall, wo Jesus laut gefeiert wird, er auch wirklich in Wahrheit erkannt und geehrt wird. Dafür ist dieses Ereignis doch ein starkes Beispiel. Er ist ein missverstandener König. Und daraus resultiert eben auch ein verworfener König. Und das wird auch hier, da möchte ich jetzt nur noch auf den letzten Vers verweisen, hier schon deutlich. Denn wir haben hier diesen mächtigen Prozessionszug, diese riesige Menge, die schreit und singt. Und dann, was passiert dann? Gar nichts. Ja, wir lesen dann in Vers 11, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Also er geht einfach wieder alleine mit seinen Jüngern, wie wenn nichts gewesen wäre. Normalerweise muss doch auf sowas was folgen. Wenn er da schon so königlich empfangen wird, und dann ist aber eben niemand, der ihn wirklich empfängt. Niemand, der sich hinstellt und sagt, und jetzt machen wir ihn zu unserem König. Du, unser Herr, sag du uns, was wir tun sollen. Nee, das Ganze verpufft im Nichts und er geht wieder nach Hause. Zu Fuß, wahrscheinlich. Bringt den Esel zurück, geht schlafen. Keine Krönung. Wird als König gefeiert, aber nicht zum König erklärt. Er ist ein verworfener König und das wird in den kommenden Tagen natürlich deutlicher werden. Und auch hier diese letzte Anwendung daraus. Wir folgen, wenn wir Jesus zu unserem König nicht machen, er ist unser König, aber als unseren König anerkennen, dann folgen wir einem verworfenen König. Ja. Auch das immer wieder sich bewusst machen. Wir leben in einer Welt, die Jesus ablehnt. Wir folgen einem König, der nicht anerkannt wird. Und das wird nicht immer lauter Ehre mit sich bringen, sondern eher das Gegenteil. Ich denke, auch das müssen wir hieraus mitnehmen. Ja. Wir folgen einem verworfenen König und darum haben wir nicht Ehre und Reichtum zu erwarten. Wenn Jesus sich einen Esel ausleihen musste, dann können wir, ja, sollen wir dann einen Anspruch auf, na jetzt vielleicht nicht einen Drehesel, vielleicht einen Drahtesel, oder noch mehr, ein Auto erheben? Nein. Wir folgen einem verworfenen König, dem Wissen, dieser Zuversicht, ja, er kam in Niedrigkeit, aber er wird wiederkehren in Herrlichkeit und wir werden dabei sein. Ich denke an, das lese ich noch zum Abschluss, Kolosser 3, 1-4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es ist verborgen. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Der Tag kommt, aber noch ist die Herrlichkeit verborgen. Und auch das gilt es zu akzeptieren. So, also was hatte ich gesagt? Abgeleitet aus diesen Versen. Jesus ist ein allwissender König, ein beglaubigter König, ein demütiger König, ein missverstandener König, ein verworfener König. Und so bleibt ihm diese Frage, willst du diesen König? Ich hoffe, die Antwort ist ja. Amen.